This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Der 2. Januar 2008. Frohes neues Jahr.
Hi, hi, hi. Von mir auch.
Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk.
Und zwar diesmal ohne Studiogast. Und dafür hat sich der Ivo was Nettes für euch ausgedacht.
Genau. Wir bringen nicht einen Studiogast mit, sondern gleich 6 heute Abend. Allerdings nicht live.
Genau, aber der Ivo hat sich ein paar nette Abschnitte der Studiogäste des letzten Jahres zusammengeschnitten. Das heißt, wir hatten insgesamt 6 Studiogäste.
Genau.
Wen haben wir denn da, Ivo?
Zum einen Verteidiger haben wir gehabt, den, na wie heißt er denn, mit Vornamen?
Der René.
René Schwall. Dann hatten wir unseren Ex-Torhüter, den Christopher Gang. Dann Fanbeauftragten Robert Schmidt. Ja, vielleicht sagst du die restlichen 3.
Ja, wir haben unseren Manager, den Herrn Lamm, und den neuen Erfolgtrainer, den Alexander Konrad. Und als letzten Studiogast, könnt ihr euch daran erinnern, hatten wir den Mario Nöll, unseren neuen Pressi. Wir haben uns überlegt, dass wir ein paar Stücke von denen zusammenschneiden und euch vorspielen. Darüber diskutieren wir dann auch ein bisschen, vielleicht amüsiert ihr euch auch ein bisschen. Vielleicht ruft ihr uns auch an und sagt uns eure Ansichten zu dem Verlauf der Saison, zu unserer Zukunftsperspektive, zu unserem Präsi, zu unserem Trainer, zu unseren Spielern, zu was euch immer euch einfällt.
Genau, sagst du noch die Nummer?
0621 für Mannheim, 33939801, nochmal langsam. Mannheim 33939801. Was ist meine Stimme los?
Ja, ein bisschen heiser fühle ich an.
Und das kommt daher, weil ich krank bin.
Ah, gute Besserung, das.
Dankeschön. Ivo ist auch krank.
Ja, ein bisschen heiser. Zu viel gefeuert an Silvester und
so. Das kommt, wenn man mit dem T-Shirt 2 Stunden nachts draußen Silvester feiert.
Genau. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Hören uns an, was der René Schwall im April über sich zu sagen hatte. Und wir hören uns dann gleich wieder.
Erklär mir doch mal, woher du eigentlich kommst. Wie kommst du zu deinem asiatischen Touch?
Mein asiatischer Touch, also geboren bin ich hier in Ludwigshafen, in Deutschland. Und mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Südkoreanerin. Ist auch in Südkorea geboren, in der Hauptstadt. Und daher kommt mein asiatischer Touch.
Aber du bist schon immer hier in Ludwigshafen gewesen oder seid ihr irgendwie nach Ludwigshafen zugezogen? Irgendwann?
Also immer, seit meiner Geburt bin ich in der Gartenstadt geboren, Ludwigshafen. Habe auch immer in Ludwigshafen gewohnt.
Seit wann besuchst du Waldorfspiele?
Waldorfspiele besuche ich, wo ich in der Jugend beim Waldorf, in der B-Jugend, junger Jahrgang B-Jugend, da habe ich angefangen, die Zweitligaspiele zu beobachten.
Das heißt, zu den Zeiten, als sie drüben im Südweststadion gespielt haben, da warst du noch nicht im Stadion?
Nee, da war ich noch nicht im Stadion.
Was ich hier noch lese, auch noch Waldorf-Fan pur sind wir. Für welchen Verein würdest du gerne mal spielen, wenn du das aussuchen könntest?
Ich würde mal sagen, Ausland klingt schon gut, also wo die Sonne scheint, wo schön optimal ist. Ich schätze mal so Italien, Spanien.
Italien, Spanien und welcher Verein ist dann im Wurst oder wie?
Welcher Verein ist egal, ja. Ist im Prinzip egal. Muss sich wohlfühlen.
Gehen wir mal zum Welde und stellen seine Frage. Er hat nämlich die Frage gestellt, also du warst lange Zeit verletzt, du hast einen Kreuzbandriss gehabt, habe ich es richtig?
Ja, richtig, ja.
Und warst 9 Monate verletzt, bist dann wieder zurückgekommen. Wie war da dein Gefühl, nach der Pause wieder mal auf dem Platz zu stehen?
Also das ist das größte Highlight, wenn man lange verletzt ist, lange keinen Ball mehr am Fuß gehabt hat. Und dann kommt der Moment, wenn du wieder den Ball am Fuß hast, dann willst du nur noch spielen und willst eigentlich gar nicht mehr aufhören. Und das Gefühl war bei mir so. Und ich bin froh, dass ich die ganze Vorbereitung relativ gut absolviert habe, ohne Verletzung, ohne Kniebeschwerden. Und bin einfach froh, wieder voll einsteigen zu können.
Ja, René Schwall, Mannheimer Bu.
Ludwigshafen, der Buh.
Ja. Hört man ein bisschen raus, aber sehr sympathische Sendung war das.
Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn wir schon bei ihm sind, wie beurteilst du seine Leistung dieses Jahr?
Ich finde es top. Er hat sich in die erste Mannschaft reingespielt, obwohl sehr, sehr viel Konkurrenz dazugekommen ist. Hat, glaube ich, jedes Spiel von Anfang an bestritten. Irgendwie, letztes Jahr hat er noch so lala gespielt, hat auch diese Saison ein paar Schnitzer immer, aber eigentlich finde ich es top. Irgendwie.
Ja, ist auch nett, dass er sich durchgesetzt hat im Prinzip.
Genau.
Ja, super. Weiter so, René.
René, wollen wir uns noch anhören, was er zu seinen Zukunftsplänen zu sagen hat, oder wollen wir gleich zum nächsten Gast gehen?
Bist du mit der Shisha hast du nicht dabei, oder?
Nee, das haben wir alles gehört.
Das fand ich echt ziemlich cool.
Na, hören wir uns noch an, was er zu seinen Zukunftsplänen zu sagen hatte.
Der Studiogast ist René Schwall. René, ich mache gerade mal weiter mit einer Frage, die immer SVW auch aus dem Waldhof-Forum gestellt hat. Und zwar sagt er, René, ich hoffe, du bleibst uns erhalten und es kommt ein Vertrag zustande. Siehst du das genauso?
Also Gespräche wurden mit dem Herr Lamm schon, ein, zwei Gespräche wurden schon geführt. Ich weiß selber noch nicht, ob ich unterschreibe. Das muss man jetzt abwarten. Ich gucke halt selber, was ist für mich das Beste, was bringt mir die Zukunft, was bringt mir mein Fußball, wo bringt mich der Fußball weiter und da mache ich mir halt noch Gedanken, was das Beste für mich ist. Und Vertrag wird man dann sehen, ob ich dann unterschreibe oder nicht. Aber im Moment bin ich noch nicht so sicher.
Wenn wir schon bei deinen Zukunftsplänen sind, du bist jetzt 22, da sollte man eigentlich so langsam wissen, ob man auf das Pferd Fußball setzt oder nicht. Du hast schon eine schwere Verletzung hinter dir. Hast du denn noch ein zweites Standbein? Das heißt, hast du irgendwie einen Beruf gelernt oder musst du jetzt voll auf die Karte Fußball setzen? Beziehungsweise, wie lange gibst du dir noch Zeit, diese Frage zu entscheiden?
Also wo ich Oberliga angefangen habe, habe ich ja noch zusätzlich noch meine Ausbildung als Systemtechniker, fachbezogen Elektrik, die ich auch vor einem Jahr abgeschlossen habe, befriedigend, und habe da meinen Gesellenbrief auch in der Hand. Und seit dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, jetzt hast du was in der Hand, probier es mal mit dem Fußball. Im Prinzip lief es auch ziemlich gut, bis dann halt der Tag kam, an dem ich mir das Kreuzband zugezogen habe, und hat mich wieder dann halt fast ein Jahr wieder zurückgezogen. Und ich denke mal, nach 9-monatiger Verletzung macht man sich schon Gedanken, aber die Gedanken sind bei mir jetzt schon weg, und ich probiere es aufs Neue. Ich bin einer, der nicht so gern aufgibt. Ich versuche es jetzt nochmal. Ich hoffe es zwar nicht, wenn es nochmal eine größere Verletzung sein sollte, dann überlegt man sich schon, ob man beim Fußball bleiben soll oder ob man irgendwie in eine andere Richtung gehen soll, beruflich.
Das heißt, du hast jetzt auch kein Limit gesetzt, zu sagen, okay, wenn ich in den nächsten 3 Jahren immer noch in der Oberliga spiele, dann lasse ich es mal sein. Ich weiß nicht, mir erzählt man immer, Oberligaspieler kriegen gerade mal 500 Euro. Ja, Ivo kann sich daran erinnern, bei den diversen Sitzungen, das kann es ja irgendwie nicht so richtig sein. Ne? Also mit 500 Euro will man ja auch nicht sein Leben ewig fristen.
Ja, so 5 Jahre Oberliga, glaube ich, will keiner spielen. Also wer die Qualität hat und den Willen, höher zu spielen, für mich selber, also ich will immer höher spielen, und 5 Jahre Oberliga ist halt auch schon, ist halt nicht so mein Ding. Ne? Und Waldhof hat jetzt gemeint, die wollen ja, im Prinzip will der Waldhof ja jedes Jahr aufsteigen. Oh. Und wie gesagt, ja, muss man es halt überlegen halt her.
Da bist du auch schon direkt bei der nächsten Frage.
Und zwar hat der, heißt der jetzt Laun oder Ione? Irgendwas steht unter seiner Signatur.
Oh, ich rege das nachher auf. Lohne mit kleinem L, glaube ich.
Genau, der Lohn fragt genau danach, dass der Verein vor jeder Saison irgendwie vom Aufstieg spricht. Und er fragt dann, in welcher Saison du dir bisher eigentlich am sichersten warst vor dem ersten Spiel, dass ihr die Möglichkeit hättet aufzusteigen. Ich glaube, das ist jetzt die 3. Saison, in der du spielst. Aus deiner Sicht, in welcher Saison sah es denn am besten aus?
Also das war die erste Oberligasaison, wo ich noch A-Jugendspieler war, wo der Olscher mich dann hochgezogen hat, wo ich im Trainingslager mit in der Türkei war, mir die Chance gegeben hat. Das erste Spiel gegen Reutlingen, wo ich sehr gut, obwohl ich nur 2 Minuten gespielt habe, habe ich ein, zwei sehr gute Aktionen gehabt, wo man nicht dachte. Also das erste Jahr Oberliga war für mich, also das war der größte, das war das Highlight von den 3.
Von den 3 war es das Highlight. Wir sind wieder live hier im Studio.
Macht doch nett, wieder reinzuhören. Ist doch nett, wieder reinzuhören. Hat sich ein bisschen gezogen mit seiner Vertragsverlängerung, gell?
Ja, der wollte, glaube ich, erst nicht unterschreiben. Es war ja auch nicht so sicher, irgendwie, ob er dann einen Stammplatz bekommt oder nicht. Und hat, glaube ich, ein bisschen lang gepokert. Irgendwann wäre die Frist fast abgelaufen, oder die Wechselfrist ist dann irgendwann abgelaufen. Da hat er doch unterschrieben bei uns. Ich bin froh drum.
Ja, uns soll es recht sein. Können wir nur hoffen, dass er so an die Leistung anknüpft, die er in der Vorrunde gebracht hat. Und dann drücken wir mal den Daumen, dass es so weitergeht. Ich hoffe, er verletzt sich nicht beim Hallenturnier. Apropos Verletzung, Hallenturnier. Unser Ersatztorwart hat sich ja schon beim Skifahren verletzt.
Genau.
Das heißt, wir würden jetzt ganz gerne den Zivlidis nicht im Tor sehen, oder wie?
Genau, beim Hallenfußball ist die Verletzungsgefahr eben ein bisschen größer. Harter Hallenboden und so. Und wie gesagt, vielleicht stellen wir einen Jugendtorwart ins Tor oder so.
Das müssen wir dann mal mit dem Alexander Konrad besprechen.
Ne? Genau. Ja, ich würde sagen, wir lassen den René Schwall gleich noch irgendwie unseren nächsten Studiogast, der dann im Mai da war, vorstellen. Dann wird er da gleich wissen, wer gemeint ist.
Nochmal auf den Christopher Geng zurückzukommen. Bleibt er uns erhalten? Hat er was gesagt?
Oh, das,
hat er was
mitgekriegt? Das weiß ich jetzt leider nicht. Super Typ, Geng, super Tormann. Für mich jetzt hier in der Oberliga war das jetzt der beste Tormann, wo mir vor die Augen gekommen ist, wo ich selber gegen ihn gespielt habe. Und also das weiß ich nicht, was er macht. Also das ist auch seine Sache. Und,
okay, dann kündige ich doch schon mal an. Ivo, wie sieht's aus? Sollen wir den Christoph Geng nächstes Mal einladen?
Naja, wenn denn das Interesse besteht von Seiten der Hörer. Genau, und das Interesse bestand. Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter und hören dann beim Christopher Geng rein. Oder?
Genau.
Willst du was dazu sagen?
Thema auch.
Okay. Naja, ich stelle euch vielleicht mal kurz unseren Studiogast vor. Für alle, die ihn nicht kennen, die Waldhof-Fans kennen ihn natürlich. Der Christopher Geng spielt bei uns mit der Nummer 30 und ist einer der Lieblingsspieler im Verein und steht im Tor. Tor.
Ja, und erstaunlich für uns war, der Switch steht ja schon ein paar Tage online und irgendwie sind die Fragen dann erstmal um den Gangbang gegangen. Und, danach kam erstmal eine Weile nichts und heute Nachmittag ging es dann wieder weiter. Weißt du, wie du zu deinem Namen kamst oder welche Bedeutung? Der Schlitzer hat es auch sehr nett formuliert. Ist durch die Pornografie bekannter geworden, das Wort Gangbang und ob du damit auch zu tun hast oder wie siehst du das mit deinem Namen? Wie fasst du ihn eigentlich auf? Gefällt er dir oder gefällt er dir nicht?
Also ich würde mal sagen, gefallen tut mir der Name schon, aber persönlichen Bezug eher nicht, also eher weniger, aber nur mit Maske.
Nur mit Maske, also da gehörst du zu den Hooligans, die auf den Bildern zu sehen sind. Aber du meinst schon, es ist ein nettes Feeling, wenn hinter dir da die 1231 Leute schreien Gangbang.
Ja, man kann halt die Nervosität dadurch abbauen ein bisschen, weil man wird ja unterstützt und ja, das baut halt die Nervosität ab.
Das ist aber gleich mal so, dass ich danach fragen muss. Das bedeutet, es tut dir gut, wenn du von den Fans angefeuert wirst, unterstützt wirst, dann fühlst du dich sicherer?
Ja, ich bin halt erst 18 früher, also damals, als ich angefangen habe in der Oberliga jetzt, letzte Saison, da war ich 17 und als junger Spieler ist halt gerade auch wichtig, dass man unterstützt wird und ja, das hilft einem halt gut. Also jetzt wie bei mir gut zu halten, in Anführungszeichen, je nachdem. Es gibt halt Kritiker, die sehen das auch anders da, ob ich gut halte oder nicht, aber so ist eigentlich okay.
Das heißt, ich habe mir ein paar Fragen ganz neben denen, die im Waldhof Online gestellt worden sind, habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben, weil ich nicht so ganz überzeugt war von diesen Fragen, die dieses Mal gestellt worden sind. Hat sich ein bisschen geändert. Das passt eigentlich ein bisschen zu denen, die ich mir aufgeschrieben habe. Das würde jetzt im Umkehrschluss bedeuten, dass Schmähgesänge den Torwart tatsächlich verunsichern.
Also Schmähgesänge in welchem Sinn?
Ja, du kennst ja das übliche Arschloch, Wichser, Hurensohn. Habe ich es doch gesagt jetzt. Ich wollte es nur andeuten.
Also das baut mich theoretisch gesehen auch auf, weil man zeigt ja dadurch den gegnerischen Fans, dass man, wenn man Ball hält, dass man halt doch gut ist und kein Arschloch ist.
Das heißt, du ziehst da deine positive Energie raus, um denen zu zeigen, euch zeige ich es jetzt? Oder
wie ja, ist das dann auch? Dass man im Gegenzug halt dann durch gutes Halten halt zeigt, dass man halt
damit umgehen kann.
Ja, genau.
Und was hältst du generell davon? Dass der Torwart immer so tituliert wird, mehr oder weniger. Also bei uns zumindest eigentlich sehr oft.
Also, das kann man ja großartig zu sagen. Wenn die Mannschaft schlecht spielt, dann kann sich eigentlich der Torwart bloß so herausheben, dass man durch gute Leistung halt zeigt, dass es doch ein Zusammenhalt ist.
Du kennst den Spruch wahrscheinlich auch nicht so sehr, weil ich glaube, allzu viele gegnerische Fans haben wir dann doch nicht nee, so doch oft. Nicht.
Die Saison habe ich noch nicht hören müssen.
Okay, von daher kannst du es wahrscheinlich auch
beurteilen. Doch, einmal gegen Sandhausen. Da haben kleine Kinder hinterm Tor gerufen. Aber
dann schmunzelt man ja wahrscheinlich. Ja, der Christopher Gang, leider nicht mehr bei uns irgendwie. Sehr, sehr geiler Torhüter, fand ich.
Ja, war erstmal ein guter Torhüter und war auch wirklich eine sehr lustige Sendung. Ja. Also wir unterhalten uns ja auch mal zwischendurch noch ein bisschen und das war wirklich sehr nett. Ein bisschen schade finde ich, dass er doch in Ungnade gefallen ist mit seinem Wechsel zu Hertha, was ich eigentlich nicht so ganz nachvollziehen kann. Also im Prinzip kann man dem Burschen das nicht verübeln, dass er die Chance wahrnimmt und sich eine vermeintlich bessere Zukunft zuwendet. Und ja, wie das jetzt im Endeffekt gelaufen ist und was der Herr Lamm da gesagt oder gemacht hat und wie kann man ihn schlecht beurteilen. Zumindest glaube ich, so, und das nehme ich ihm sehr ab, dass er eigentlich Waldorf-Fan ist, durch und durch. Und ich finde es dann eigentlich ein bisschen schade, wenn er dann eigentlich eine verständliche Reaktion macht und dass ihm dann so übel angekreidet wird.
Ja, ich glaube, die meisten Leute haben ihm auch eher übel genommen, dass er die ganze Saison angeblich bzw. die Rückrunde lang versichert hatte, irgendwie, dass er bleibt und dann doch plötzlich gegangen ist. Ich glaube, nicht mal so sehr, dass er gegangen ist.
Wobei, wie gesagt, das kann gut sein, aber da ist es natürlich auch ein bisschen so, wenn man sich in die Situation von den Burschen versetzt, ich glaube, viele von den Leuten, die hier ganz großartig im Forum gepostet haben, die würden sich in einer ähnlichen Situation, die sie selber betrifft, auch nicht anders verhalten. Also ich wünsche ihm alles Gute. Falls es nicht klappt, soll er doch wieder zurückkommen.
Es läuft ganz gut. Ich habe heute mal geschaut irgendwie. Hertha 2 ist in ihrer Oberliga Nord-Ost-Nord Erster. 38 Punkte, der Zweite hat 31 oder sowas und der Christopher Gang hat in 14 Spielen nur 4 Tore kassiert.
Aha.
Also die steigen auf jeden Fall in die Regionalliga auf, würde ich sagen. Ja, wir natürlich auch. Nee. Die steigen auf und wir. Doch, wir auch.
Ja, wir auch.
Ja,
in der dritten sehen wir uns dann wieder.
In der dritten würden wir uns dann wieder sehen, ja.
Genau. Also Christopher, dann gib dir Gas, wir sowieso.
Genau. Ich würde sagen, wir hören einfach nochmal ein Stück rein, was er sonst noch so zu sagen hatte. Ich glaube, er sagt auch irgendwas zu seinen Perspektiven beim SV Waldhof. Hat dann nicht ganz so geklappt.
Welche Perspektive siehst du für dich eigentlich beim Waldhof?
Also ich bin ja eigentlich noch theoretisch gesehen A-Jugendlicher und ich muss spielen. Ich kann jetzt nicht irgendwo hinwechseln, wo ich dann nicht spielen würde. Ich bin noch jung, bin in meiner Entwicklungsphase und da wird mir jetzt 1-2 Jahre Bank würden mir auch nicht gut tun. Und deswegen sehe ich meine Perspektive eigentlich beim Waldhof gut. Hier spiele ich, hier ist ein gutes Umfeld, hier bin ich daheim, hier habe ich meine Freunde, ist alles.
Das heißt, du hast uns vorhin erzählt, dass du auch schon zum Probetraining bei diversen anderen Vereinen warst und dich dann aber trotzdem für den Waldhof entschieden hat, als sie dir einen Verein gegeben haben. An dieser Sichtweise hat sich jetzt primär zu dem jetzigen Zeitpunkt nichts geändert.
Also das war ja noch in der Jugendzeit, wo ich Probetraining gemacht habe. Da war ich bei Hoffenheim, bei Stuttgart und es war halt noch in der Zeit, wo der Waldhof mich nicht gesehen hat. Die haben halt immer bloß, der Gang und ich habe mich ja umschauen müssen, ich habe ja gucken müssen, wo ich hin kann. Ich würde ja jetzt noch A-Jugend spielen, dann wäre ich halt jetzt in der A-Jugend-Bundesliga und würde bei Hoffenheim spielen oder bei Stuttgart. Ja, ich habe mich halt für den Verein entschieden.
Das heißt, wenn ich das so richtig verstanden habe, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Gang, aber den hat man gar nicht so erkannt, von welchem Wert man da eigentlich hat. Erst als man gemerkt hat, dass andere Vereine aufmerksam werden.
Ja, erst als der VfB Stuttgart angerufen hat, da hat, glaube ich, der Jugendkoordinator von VfB Stuttgart beim Gaudino angerufen gehabt und da haben sie mich, also... Da haben sie mich in Anführungszeichen dann gesehen.
Das ist ja dann eigentlich unser Mann gewesen, der hier angerufen hat. Ja, das hört sich aber dann auch nicht so richtig gut an nach unserem Scout-System hier, muss ich sagen.
Ja, es soll ja besser werden. Also.
Du hast gerade gelacht, Dash.
Ja, es ist schon interessant, dass andere Vereine bei uns anrufen müssen, bevor und der eine Verein sieht, was wir eigentlich für talentierte Spieler haben. Und das hast du sehr nett formuliert. Jetzt können wir es ja sagen, es war gar nicht der Typ vom VfB, es war der Ibo, der angerufen hat und gesagt, der ist vom VfB.
Du musst doch nicht alles verraten. Ja, man muss auf jeden Fall sagen, es macht immer wieder Spaß, irgendwie so Leute in der Sendung zu haben. Nicht nur, dass man auch, wenn man gerade off-air ist, irgendwie nebenbei noch so ein paar Storys erzählt bekommt, sondern auch während der Sendung. Also gerade mit dem Christopher Gang hatten wir, glaube ich, sehr viel Spaß
in der Sendung. Und, das war wirklich sehr, sehr nett.
An dieser Stelle dann auch nochmal vielen, vielen Dank an den Verein, beziehungsweise an die Verantwortlichen und an jeden, der daran beteiligt ist, dass wir eigentlich immer, wenn wir einen Studiogast haben wollen, auch einen bekommen.
Genau, da kann man eigentlich nur den Verantwortlichen danken. Es gab im Prinzip überhaupt keinen Bruch zwischen der Arbeit von Erik Wickenhäuser und Oliver Ort, die sich ja ein bisschen zurückgezogen haben. Mit denen hatten wir damals einen sehr guten Draht zum Verein. Da hat sich überhaupt nichts dran geändert, ganz im Gegenteil. Heute rufen wir direkt beim Herrn Lamm an.
Beim Herrn Präsidenten.
Genau, und wir haben bis jetzt jedes Mal innerhalb von kürzester Zeit auch immer die Leute bekommen, die wir gern gehabt hätten. Sieht man ja auch in unseren hochkarätigen Studiogästen.
Ja, ihr hört immer noch Best of Doppelpass on Air 2007.
Ah, Best of ist Kudio.
Du hattest gerade Erik Wickenhäuser angesprochen. So ein bisschen der Nachfolger vom Erik Wickenhäuser ist der Robert Schmidt geworden, was die Position des Fanbeauftragten angeht. Der hat auch ein Amt bei Pro Waldhof. Der war im Juni bei uns zu Gast.
Jetzt, wo ich die Sendung mal nachträglich höre, fällt mir auf, wie die Stühle eigentlich quietschen.
Ja.
Ich höre mir die Sendung nie nochmal an, aber jetzt muss ich schon sagen, da müssen wir eigentlich mal beim Mutterfunk mal ein bisschen nachfragen, was da los ist.
Kannst ja mal ein bisschen Öl mitbringen und ölen.
Wenn das alles ist. Vielleicht hat jemand einen Stuhl irgendwie für uns, der nicht quietscht, für beim Mutterfunk.
Okay, wir hören in die Sendung vom Juni mit Robert Schmidt rein, dem damals kommissarischen Fernbeauftragten des SV Waldhof.
Gut, ich finde, wir sollten mal ans Eingemachte gehen. Erzähl mal ein bisschen bei deinem Job. Du hast jetzt ja schon mehrere Jahre dich aktiv beteiligt, ohne dass du jetzt unbedingt das Amt innehattest. Was sind denn die Sachen, die dich besonders nerven oder besonders freuen an den Fans des SV Waldhof?
Also mich freut unheimlich, dass der SV Waldhof trotz seiner Viertklassigkeit weiterhin noch einen so großen Zuspruch bei den Fans hat. Also die Leidensfähigkeit der Fans scheint wirklich unermesslich zu sein. Ich hoffe nicht, dass wir das jetzt noch weiter austesten müssen. Das finde ich einfach wunderbar und überraschend.
Wobei man sagen muss, die Leidensfähigkeit war jetzt dann dieses Jahr doch so, dass beim letzten Spiel, sagen wir mal so, 600, 700, 800 Leute da waren. Das heißt, irgendwie ist es dann auch begrenzt.
Ja, natürlich. Bloß andere Vereine wären froh, wenn sie diese Zuschauerzahl bei ihrem Aufstieg gehabt hätten. Also es ist relativ, denke ich.
Okay, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, ich glaube, wenn wir nächste Saison wieder leiden sollten, dann werden wir nicht lange leiden.
Das ist
zumindest die übernächste Saison werden wir dann nicht mehr sehr leiden oder extrem viel leiden, je nachdem.
Es gibt ein Sprichwort, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Das solltet ihr jetzt mal ein bisschen übersetzen. Ivo, du meinst, wenn wir nächste Saison nicht aufsteigen, dann sind wir tuck oder wie?
Nominell, also nicht aufsteigen, sondern nominell die Klasse halten sollten wir. Und von meinem Gefühl her, ich kenne natürlich keine Zahlen, aber ich glaube, jemand, der sagen würde, der Verein könnte in seiner jetzigen Form weiter existieren, ist, glaube ich, eher weniger.
Was meinst du dazu, Robert?
Ja, ich denke es ähnlich. Ich kenne auch keine Zahlen, bloß ich kann eins und eins zusammenzählen. Also in der jetzigen Form würde es dann nicht weitergehen. Anders schon.
Okay, über die sportliche Entwicklung werden wir uns nachher noch unterhalten. Die Frage ging noch weiter. Was nervt dich an den Fans?
Sie reagieren manchmal über, denke ich, aber das ist auch schon besser geworden. Und
gehst du bitte ein bisschen näher ans Mikro ran? Das Pendel ein bisschen, ja, auch nicht zu arg, so da bei Null soll sich einpendeln.
Alles klar, ich lerne schon, keine Angst. Die Fans reagieren manchmal über, sollte man ihnen aber zugestehen. Und ich denke, solange es sich noch im normalen Rahmen handelt, könnte man damit leben.
Gut, und wenn wir bei deinem Job sind, was ist eigentlich die Tatsache, die dich jetzt am meisten nervt oder am meisten freut an deinem Job?
Also gefreut hat mich tut mich unheimlich, dass die Fans wirklich noch so da sind. Besonders möchte ich halt hervorheben die Reaktion in der Fankurve während dem VfR-Spiel, als die Leute angefangen haben, Sachen aufs Feld zu schmeißen. Also da muss man echt den Hut davor ziehen, das kam super an.
Du musst für die Hörer erklären, die nicht da waren, was eigentlich abgelaufen ist.
Also es sind einzelne Gegenstände aufs Spielfeld geworfen worden. Das war eine Bengalfackel und ich glaube eine Flasche oder zwei. Das Thema wurde sehr schnell in der Fankurve geregelt, sage ich mal. Also der Werfer wurde gepackt, der Polizei übergeben und aus dem Stadion rausgeschmissen. Ich denke, das ist ein guter Anfang und da sind wir auf einem sehr guten Weg.
Da begibst du dich aber auch auf ein ziemlich dünnes Eis, weil ich meine, es gibt ja auch, also ich meine, in dem Fall ist jetzt ziemlich klar, das mag wahrscheinlich keiner mehr in der Kurve, da sind wir alle gebrannte Kinder, aber natürlich ist es auch so, dass unsere Fans ja nicht immer den besten Ruf genießen und dann kommst du ja auch so ein bisschen in die Zwickmühle, dass du manchmal so ein bisschen die Ordnungsmacht oder die Vereinsinteressen vertreten musst, auf der anderen Seite auch die Interessen der Fans, die dann halt dich ziemlich schnell in die Verräterecke stellen, wenn du den einen oder anderen jetzt nicht unbedingt schützt. Du weißt die Problematik jetzt nach dem Pforzheim-Spiel oder es gibt mehrere Beispiele, wo der Fanvertreter dann doch zwischen allen Stühlen sitzt. Zumindest habe ich das so in Erinnerung.
Ja, das ist natürlich dann die negative Seite dieses Fanvertreterberufs, aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn man es schafft, da einen Kompromiss drin zu finden, ist das eigentlich wunderbar. Gerade zum Pforzheim-Spiel, um darauf zurückzukommen, wissen viele Leute, dass sie da einfach Bockmist gebaut haben und sehen es dann auch ein, dass da irgendwas kommt in irgendwelcher Form, was da letztendlich rumgekommen ist. Das steht auf dem anderen Ast, das können wir gerne nachher nochmal diskutieren.
Lass uns das gleich diskutieren. Was ist rumgekommen und auf welchem Ast steht's?
Also, wir unterhalten uns dann wahrscheinlich jetzt ganz konkret über Stadionverbote. Viele, die in Pforzheim verhängt wurden, sind in meinen Augen völlig unverhältnismäßig und es wird leider auch nicht seitens des Verbandes, ich möchte mal SV Waldhof und die Polizei hier ausdrücklich ausnehmen, es wird seitens des Verbandes nicht das gemacht, um in meinen Augen unverhältnismäßige Entscheidungen wieder rückgängig zu machen.
Ja, ein bisschen abruptes Ende. Beim Robert Schmidt merkt man, es ist einer von zwei Juristen, die wir zu Gast hatten, auch schon, dass er Jurist ist, irgendwie. Die Antworten sind immer ein bisschen länger ausgefallen.
Ja, was soll man da sagen?
Erinnerst du dich noch an das Spiel, von dem wir es hatten, gegen den VfR?
Ja.
Magst du gar nicht mehr dran denken, oder?
Ja, beschissenes Spiel. Ich habe keine Lust, darüber zu reden. Aber eher das Spiel, das später nochmal stattgefunden hat, das fand ich eigentlich viel netter. Aber was sagen wir zum Robert Schmidt? Ich meine, er macht seine Arbeit gut. Pro Waldhof macht seine Arbeit eigentlich gut. Ob man jetzt so glücklich ist, das so ein bisschen weiß ich nicht, ob die Jungs so tatsächlich unabhängig sind vom Verein. Das hatte ich früher ein bisschen den Eindruck, dass es ein bisschen eher so eine nebenstehende Vereinigung war, die eben ihren Einfluss geltend gemacht hat. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob der Herr Lamm das nicht sehr geschickt gemacht hat. Auf der anderen Seite, wir haben eigentlich nichts zu mosern, es läuft gut. Ja.
Also du sprichst jetzt darauf an, dass der Robert Schmidt als Fernbeauftragter Angestellter des Vereins ist und gleichzeitig Vizepräsident vom Pro Waldhof.
Genau, das ist eigentlich so eine Interessensverflechtung. Weiß ich nicht genau, ob das im Prinzip im Sinne des Erfinders war. Ursprünglich war es ja eben nicht so. Pro Waldhof hat sich ja aus anderen Motiven gegründet und da gab es durchaus Differenzen zur Vereinsführung. Ich fand es eigentlich nicht schlecht, dass Pro Waldhof sich dann so auch positioniert hat. Nun gut, jetzt ist es nicht mehr so, muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, momentan ist ja alles wunderbar, gibt es auch nichts zu mosern.
Ja, Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, sehe ich auch so.
So kann es auch bleiben.
Genau.
Ja, du hast den Herrn Lamm gerade schon angesprochen, der war im September dann bei uns zu Gast, eigentlich schon 2 Monate vorher, im Juli eingeladen. Da hat er dann abgesagt gehabt, weil an dem Abend ein Freundschaftsspiel stattgefunden hat. Es war ein bisschen unschön, dass er am gleichen Tag, glaube ich, noch abgesagt hat oder am Tag vorher erst. Wir haben dann unsere Sendung auch ausfallen lassen.
Ja, genau, wir haben uns auch das Freundschaftsspiel angeschaut.
Und sind dann auch zum Freundschaftsspiel gegangen. 2 Monate später war er aber dann tatsächlich bei uns zu Gast. Wir hatten damals, fing es an mit Tonproblemen, das heißt, ganz so grausam war der Sound nicht, ein bisschen leise, deswegen werde ich jetzt vielleicht ein bisschen lauter machen, wenn der Herr Lamm dran ist. Inzwischen sind die Tonprobleme ja behoben, beim Herrn Konrad wird es dann später ganz, ganz schlimm. Aber ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was der Herr Lamm, unser Berater ist er offiziell, manchmal auch Manager. Ich glaube, er weiß es selbst nicht so genau, was er macht, aber hören wir mal rein, was er sagt.
Sie sollten ja ursprünglich als Manager eingestellt werden und das ist auch eine Frage, die der Ekli hier gestellt hat, die würde ich auch ganz gerne mal vorlesen. Das heißt, er sagt, dass Sie nicht ursprünglich verlautet in dieser Saison als angestellter Manager für den Verein tätig sind, sondern auf eigenen Wunsch als Freiberufler. Wie kommt das? Welche Beweggründe hatten Sie?
Also Sie stellen die Fragen ja gar nicht hier nach der Tagesordnung.
Ach so, nee, ja.
Völlig durcheinander. Ich bin also, ich habe die Antworten auswendig gelernt und jetzt komme ich ja ganz durcheinander. Nein,
tut mir leid.
Ich bin also seit, ich weiß nicht, 30 Jahren selbstständig und habe diese Position auch in der gleichen Form bei Arminia Bielefeld und bei Kickers Offenbach durchgeführt und diese Selbstständigkeit wollte ich nicht verlieren. Ich arbeite von morgens bis abends so, als wenn ich Mitarbeiter wäre. Nur dadurch habe ich auch eine gewisse Selbstständigkeit. Niemand ist weisungsbefugt und das halte ich also für meinen Arbeitsstil als ausgesprochen richtig und günstig. Ansonsten hat das also absolut keine Gründe und in dem Vertrag steht also auch drin, dass wenn es für die Öffentlichkeit für mich besser ist, dass ich eben einfach den Titel Manager des SV Waldhof tragen darf.
Das heißt, Sie könnten aber auch jederzeit gehen?
Das kann auch ein Manager, wenn er also, oder das können Sie auch, wenn Sie morgen keine Lust mehr haben, hier im Radiosender hier zu arbeiten, dann können Sie also auch gehen. Also ich werde nicht gehen, bevor...
Es gibt aber bestehende Verträge, die erfüllt werden.
Ja, ja, natürlich. Es gibt bestehende Verträge, 2 Jahresverträge mit einer Option für den Fall des Aufstiegs in die dritte Liga.
Ich würde ganz gerne mal wissen, es war für uns ein bisschen schwierig, die Fragen zu ordnen. Sie sind ein interessanter Mann, man reibt sich an Ihnen. Deshalb würde ich ganz gerne allgemein mal fragen, wie beurteilen Sie selbst die Arbeit, die Sie mittlerweile beim SV Waldhof jetzt in einem Jahr geleistet haben?
Gut, ich bin nicht überrascht, was man bei einem Fußballverein vorfindet. Ich habe nur bisher bei 3 Vereinen gearbeitet, einmal über 20 Jahre in einem Tischtennisverein mit eben deutschen Meistertiteln und Europapokalsiegen, bin dann gewechselt zum Fußball. Ich weiß, was bei Arminia Bielefeld ich vorgefunden habe, das war nämlich über eine Stiege durfte ich gehen, um in mein Büro zu kommen. Da waren 2 Ordner mit unbezahlten Rechnungen und einem vollen Aschenbecher, ansonsten habe ich dort nichts vorgefunden. Das war in Offenbach nicht ähnlich, war in Offenbach ähnlich, und in Waldhof Mannheim hätte man sicherlich auch nicht nach einem Mitarbeiter aus Bielefeld geschaut, wenn es hier also wer weiß wie erfolgreich gelaufen wäre. Also mich überrascht nichts. Von daher kann es bei Vereinen, wo man dann eine gewisse Struktur versucht reinzubringen, im Grunde genommen vom ersten Tag nur aufwärts gehen.
Genau, es ging auch aufwärts irgendwie seitdem, wenn auch nicht direkt bei dem Interview. Da hatten wir nämlich noch den Steffen Menz als Trainer. Ich bitte nochmal die Soundqualität zu entschuldigen, aber ich denke, man versteht alles.
Ja, man versteht alles. Ich bin sogar überrascht, wenn du mir jetzt sagst, dass es nachher beim Konrad noch schlechter wird. Das hört sich dann ziemlich beschissen an.
Beim Herrn Konrad versteht man kaum was irgendwie.
Boah, das ist ganz bitter. Ja, was sagen wir zum Alarm? Da hat sich im Prinzip an unserer Ansicht nichts geändert.
Solange er seine Arbeit gut macht, ja. Irgendwie. Ich muss ja nicht mit ihm befreundet sein. Oder
Nein, er ist auch ein ausgesprochen netter Mann. Also es war durchaus ein sympathisches Gespräch.
Es war ein sehr langes Gespräch übrigens. Wir haben uns eine halbe Stunde, wie wir uns immer eine halbe Stunde vor der Sendung treffen, mit ihm getroffen und haben dann hier eine Stunde Sendung mit ihm gemacht. Und eine ganze Stunde war er dann nicht mehr da, aber ich denke mal, eine halbe, dreiviertel Stunde war er hinterher doch noch da, was ein bisschen überraschend war. Eigentlich gehen unsere Gäste relativ bald immer. Und der Herr Lamm wollte so gar nicht gehen. Irgendwie, der hatte sich gerade so warm geredet und war sehr interessant auf jeden Fall und hat auch Spaß gemacht.
Ja, war sehr informativ auf alle Fälle. Und was unsere Einschätzung anbelangt, ist im Prinzip ja nicht anders wie vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr. Es ist allgemein bekannt, dass er gute Arbeit leistet, aber gleichzeitig ein hohes Risiko fährt. Und dass er sich nicht gerade friedlich von seinen ehemaligen Arbeitgebern getrennt hat, das ist auch bekannt. Und
da hat er dir ja heftigst widersprochen. Ich glaube, das hören wir jetzt nicht in der Zusammenfassung. Das hast du damals in der Sendung auch zu ihm gesagt. Und er hat dann irgendwie sowas geantwortet wie, man würde ja immer nur die negativen Stimmen laut hören und die positiven, die würden sich nie zu Wort melden. Und deswegen wären die 10% Unzufriedenen, die würden immer am lautesten schreien. Deswegen hätte er sein Image so weg.
Ja, kann durchaus auch sein, das weiß ich nicht. Fakt ist auf alle Fälle, wenn man ein bisschen in den Foren recherchiert von den Vereinen, für die er gearbeitet hat, dann kommt er, kann nicht mal sagen, nicht unbedingt besonders gut weg. Er polarisiert einfach und er fährt einfach ein sehr hohes Risiko. Er macht das ja aber auch durchaus erfolgreich. Also für den Waldhof würde ich sagen, ist es jetzt eigentlich der perfekte Mann zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte schon lange nicht mehr das Gefühl, dass in dem Verein so professionell gearbeitet wird, wie seit der Zeit, seitdem der Herr Lamm hier arbeitet. Und ich als leidgeplagter Waldhof-Fan bin eigentlich damit mal sehr zufrieden. Wie das jetzt hinter den Kulissen aussieht und ob das dann auch gut ausgeht oder ob dann irgendwann mal von jetzt auf nachher in der Zeitung steht, Insolvenz wurde letzte Woche angemeldet oder sonst irgendwas. Ja, bis dahin, finde ich, macht er auf alle Fälle eine gute Arbeit.
Genau.
Das gleiche Gefühl habe ich übrigens auch beim Herrn Nöll. Auch da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie positiv aufwärts geht. Und also ich kann über den Alarm bis jetzt noch nichts Negatives sagen. Es ist natürlich allgemein bekannt. Auch hier polarisiert er und auch hier gibt es Leute, die sagen, es ist nicht der SV Waldhof Mannheim, sondern
der FC Lahm.
Leute, die auch jahrelang hier in dem Verein tätig waren und denen ihre Pfründe jetzt vielleicht auch ein bisschen abhanden gekommen sind. Neue Besen kehren gut, da sind dann irgendwelche Dauerfreikarten mal gestrichen worden und ja, sonstige Sachen. Ja, gut, das gehört zum Arbeiten dazu, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ja, bis jetzt, finde ich, kann man ihm nichts vorwerfen.
Gut, hören wir noch kurz rein, was er zu unserem damaligen Trainer zu sagen hatte, bevor wir dann zum neuen Trainer kommen.
Also, Sie haben uns vorher gesagt, Sie sind sehr nah an der Mannschaft dran. Das heißt, Sie sind auch sehr nah am Trainer dran. Da passt dem Uwe Freiler seine Frage ganz gut. Er möchte ganz gerne wissen, ob Sie sicher sind, dass Sie mit Herrn Menze das gesetzte Ziel erreichen werden. Den zweiten Teil lese ich jetzt doch noch vor. Böse Zungen behaupten nämlich, dass wir nur aus einem Grund im Sturm noch so schwach besetzt sind, weil der Menze eh nicht offensiv spielen würde.
Ja,
gut. Sagen Sie zu dieser Aussage?
Ich weiß ja, wie es im letzten Jahr gelaufen ist. Und der Menze hat sich also unglaublich zurückgehalten. als es darum ging, im Dezember die 6 teuersten Spieler aus Kostengründen eben abzugeben. Wir haben nicht nach Spielstärke abgegeben, wir haben nicht nach Alter abgegeben, sondern wir haben nur nach Gehaltsgefüge abgegeben. Und das mit einem Trainer zu machen, der hier auch im ersten Jahr eigentlich auch schon beweisen sollte, dass der Verein wieder hochkommt, das ist gar nicht so einfach. Andere Trainer hätten das gar nicht mit sich machen lassen, sondern er hat eingesehen, dass es gar nicht anders ging, dass ansonsten der Verein am Wackeln war, und das darf man also nicht vergessen. Das war nicht seine Mannschaft, die im letzten Jahr da gespielt hat. Das war ein verdammt langes halbes Jahr, und von daher aus dem zeitlichen Zusammenhang bringt man natürlich den Trainer dann da immer mit in Verbindung. In diesem Jahr, das ist richtig, hat er die Mannschaft so zusammengestellt mit mir, und dann muss er auch die Verantwortung übernehmen. Dazu ist er bereit. In der Vorbereitung, ich wiederhole mich da, hat man seine Handschrift gesehen, und dass jetzt das seit Weinheim wie abgeschnitten ist, erkläre ich mir eben damit, dass die Spieler nach einer sehr gezielten Vorbereitung jetzt auch erst einmal, ich will nicht sagen, in ein Loch gefallen sind, weil es ja auch etliche Spieler gibt, die im letzten Jahr nicht konstant in ihren alten Vereinen durchgespielt haben. Aber ich berufe mich da mal auf das Spiel gegen Kickers Stuttgart. Und da haben wir in der zweiten Halbzeit gezeigt, was die Mannschaft kann. Und da muss sie in Balingen eben anknüpfen.
Das heißt, Sie sind der Ansicht, dass der Herr Menze auf alle Fälle der richtige Trainer für die Mannschaft ist?
Also der Herr Menze wird auf jeden Fall, so wie er steht, nicht defensiv spielen lassen, sondern wir wissen, dass wir im Sturm noch nicht die idealen Spiele da abgeliefert haben, und er wird offensiv, oder verlangt, dass das offensiv gespielt wird über die Flügel. Wir können gar nicht defensiv spielen, weil die Gegner sicher alle gegen uns vom Freundschaftsspiel gegen Kreisligamannschaften bis hin zu Stuttgarter Kickers, bis hin zu Schwäbisch Gmünd, bis hin zu Kirchheim, ziehen sich alle Mannschaften mit 11 Leute in die eigene Hälfte zurück. Da kann man gar nicht defensiv spielen. Und ich habe das also immer so gemacht, dass ich Vertrauen zu Trainern habe, und bevor das also nicht zu Ende ist, werde ich mich auch in der Öffentlichkeit niemals über irgendwie einen Trainer äußern. Dass ich also sage, der wackelt oder der muss nächstes Spiel gewinnen, das kommt bei mir nicht vor.
Ja, lange war der Trainer nach der Sendung aber nicht mehr da, auch wenn der Herr Lamm sich nicht unbedingt über ihn äußern wollte.
Nein, er war Gott sei Dank nicht mehr lange da. Muss mich auch hier mal outen. Ich war durchaus auch einer, der gerufen hat, Menze raus. Etwas, was ich normalerweise nie mache. Aber auch da habe ich im Prinzip hinter den Kulissen schon eben so viel Informationen auch gehört, dass es im Prinzip einfach klar war, auch man hat es ja auch gesehen, es war wirklich deutlich, die Mannschaft hat eigentlich schlecht gespielt dafür, dass sie so ein Potenzial hat, zumindest vom Namen her. Und ich bin wirklich froh, dass er dann sehr zügig, eigentlich wollten wir den Herrn Menze nämlich einladen in die nächste Sendung, da gab es ihn dann schon nicht mehr.
Genau, der Herr Lamm hatte uns auch angeraten, irgendwie den Trainer doch mal zu holen, damit wir ihn direkt fragen können. Und ja, wir haben dann den Trainer geholt in der darauffolgenden Sendung. Allerdings war das dann nicht mehr der Herr Menze, sondern der Herr Konrad, zu dem wir gleich noch kommen.
Genau, also zum Herrn Menze, da kann man eigentlich nichts sagen, außer viel Glück beim neuen Verein, falls es jemals wieder einen gibt. Ich finde, dass er keine gute Arbeit gemacht hat. Ich glaube, es ist nicht so richtig sein Job.
Okay, ich würde sagen, wir suchen uns ein Stück von Herrn Konrad aus, weil die Soundqualität war wirklich nicht so gut, und der Herr Nöll hatte in der Dezember-Sendung auch so viel zu erzählen, irgendwie, dass wir da vielleicht nur ein Stück davon nehmen. Du darfst dir das jetzt aussuchen. Also entweder der Herr Konrad erzählt dir, wie er zum Waldhof kam, oder er erzählt dir, wie er sich selbst als Trainertypen einschätzt. Ja.
Dann nehme ich das mit dem Trainertypen.
Okay, wir hören jetzt in ganz miserabler Qualität, bitte dies nochmal zu entschuldigen, unseren neuen Trainer, beziehungsweise so neu ist er jetzt gar nicht mehr, Alexander Konrad. Und zwar ist das die Sendung vom November des vergangenen Jahres.
Ich würde gerne mal von Ihnen wissen, wie Sie sich selber eigentlich so als Trainertyp einschätzen. Sind Sie eher der Trainer, der mit seinen Spielern rumschreit und sie beschimpft, oder sind sie eher der Kumpeltyp?
der sich duzt, und wie muss man sich das vorstellen? Autoritär, laut?
Ja, alles zu seiner Zeit, so versuche ich das immer. Also es gibt Spieler, der eine, der braucht den Tritt in den Hintern, der nächste, mit dem muss man eben mal reden. Also halt nichts davon, jetzt beispielsweise nur sich an die Schwachen und an die jungen Spieler rantrauen und die eben niedermachen, und an die Erfahrenen, da halte ich mich zurück, sondern ich versuche immer das zu geben, was der eine oder andere Spieler braucht, und ja, insofern bin ich da auch ganz gut mitgefahren, und das wird auch in Zukunft so sein, ja.
Wir hatten im Vorgespräch schon mal das Thema angesprochen im Zusammenhang von Ihrer Vorstellung, dass eben viele Leute hier auch nach einem harten Hund geschrien haben, und Sie meinten, das würde bei vielen jungen Trainern, die Sie kennen, jetzt eh nicht mehr so der Fall sein. Haben Sie im Prinzip jetzt erlebt, dass Sie damit mit der Art gut zurechtkommen, oder merken Sie da auch, da gibt es erhebliche Ressentiments von Seiten der Spieler?
Naja, also das habe ich bis jetzt nicht festgestellt, weil ich eben auch, wenn mir was nicht gefällt auf dem Platz oder gerade im Training, ich habe der Mannschaft von vornherein mitgeteilt, für mich ist die Trainingsarbeit, das ist Spiel. Ich muss mich im Training eben so präsentieren, als hätte ich ein Spiel, und dann bringe ich das auch am Wochenende auf den Platz. Und wenn es da eben Situationen gibt, wo der ein oder andere da mit angezogener Handbremse trainiert, dann gibt es auch, oder gab es auch schon jetzt hier beim Waldhof schon mal einen Schrei, oder wenn ich mit der Chancenverwertung im Training nicht zufrieden bin, dann schreie ich da auch schon mal laut durch die Gegend. Also das hat die Mannschaft schon kennengelernt.
Können Sie unseren Zuhörern mal beschreiben, wie so ein Trainingstag, so ein durchschnittlicher, überhaupt aussieht? Ist das stundenlanges Ball rumschieben, Waldläufe bis zum geht nicht mehr, taktisches Geplänkel stundenlang? Wie läuft das ab beim Waldhof?
Ja, also wir haben Einheiten, beispielsweise jetzt Anfang der Woche auch mal, da sind wir auch mal im Wald und arbeiten dann im individuellen Bereich. Die Mannschaft hat ja auch vor der Saison einen Laktattest gemacht. Und dann werden da also auch Gruppen mal eingeteilt, die dann...
Wie hat denn der ausgesehen?
Ah ja, sah gut aus, ja. Sah gut aus. Und aber ansonsten spielt sich eigentlich alles die ganze Woche über mit Ball ab. Wir machen also viel Passspiel zum Aufwärmen, ja, dass eben Kombinationen einstudiert werden, Laufwege, auch zum Teil ohne Gegenspieler. Wir haben viele Spielformen drin, wo mit wenig Kontakten gespielt wird, wo mitgedacht werden muss, und wir arbeiten also auch kontinuierlich im taktischen Bereich, wo wir zu stehen haben, wenn der Gegner eben Ballbesitz hat, in welchem Bereich ich zurückkommen muss, und an diese Dinge, die werden auch weiter im Trainingsprozess mit drin sein, weil das ganz wichtig ist, das immer wieder aufzufrischen, und da präsentieren wir uns ja auch, muss ich sagen, also in den ganzen Spielen schon sehr ordentlich. Wir haben jetzt 5-mal hintereinander zu 0 gespielt, und das ist so der Ablauf eigentlich wöchentlich.
Ja, der Herr Konrad im November. Was sagst du zu unserem neuen Trainer?
Ja, super Typ, sehr sympathisch. Wir waren ja hinterher noch im Adria Fußball gucken und haben uns da noch ausgiebig über alle möglichen Sachen unterhalten. Also ich habe den Eindruck, dass es ein sehr kompetenter Typ ist. Auch ziemlich cool, der ist ja gar nicht alt, der ist ja jünger wie...
Jünger als du zumindest.
Der ist so alt wie du, Ivo, oder so ähnlich. Ja, ich glaube, der Waldhof hat mit dem Trainer wirklich einen Glücksgriff gemacht, und ich würde mir wünschen, dass man mit ihm auch mal ein bisschen längerfristig plant, ihm die Chance gibt, dass der wirklich auch sich selber was aufbauen kann.
Er hat jetzt Vertrag verlängert bis 2010.
Ja, sehr cool.
Gelesen habe,
und ja, also das ist absolut die richtige Entscheidung vom Verein auch, meiner Ansicht nach. Kann natürlich sein, dass irgendein anderer Verein kommt und den wegkauft. Bayern braucht gerade einen, habe ich gehört.
Ja.
Ende der Saison.
Der hat bei uns zu bleiben.
Ja, von daher ist es wenigstens gut, dass sie Vertrag haben. Also der kostet schon mal 10 Mille vorneweg. Also ich glaube wirklich, dass wir einen sehr guten Griff gemacht haben. Und vor allen Dingen ist es ja auch auffallend, dass die Mannschaft doch um einiges besser Fußball spielt mit dem neuen Trainer. Im Prinzip mit demselben Personal. Also es ist jetzt ja nicht mal so, Du hast es ja so schön festgestellt, dass er eigentlich mit denselben Leuten spielt, die vorher auch gespielt haben.
Er hat mich korrigiert. Kevin Wittke ist bei ihm zum Stammspieler geworden, was er vorher nicht war. Aber das ist, glaube ich, so die einzige größere Änderung.
Ja, also überraschend, dass er im Prinzip mit derselben Mannschaft doch wirklich einen ganz anderen Fußball spielt. Das war, also es sind einfach wirklich Welten, wer heutzutage zurzeit ins Stadion kommt, der sieht ein wirklich nettes Kurzpassspiel, chancenreich, wirklich sehr angenehm, gutes Zweikampfverhalten. Also so, wie man sich Fußball eigentlich vorstellt, auch für Oberliga-Verhältnisse. Ich finde, das ist durchaus ansehlich. Das war es unter Menzel leider überhaupt gar nicht. Es war echt eine einzige Katastrophe. Wir selber haben ja immer ein bisschen bemängelt, dass er ein bisschen so defensiv spielt. Kann man eigentlich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr sagen. Vor allen Dingen haben wir die ganzen ehemaligen Tabellenführer, die als Tabellenführer zu uns gekommen sind, alle abgewatscht. Ja, top. Was will das Waldhof-Herz mehr?
Genau, ich kann es kaum abwarten, dass es im Februar weitergeht.
Ja, die Pause kommt uns gar nicht recht. Also mir zumindest nicht.
Gut, im Dezember, das heißt im vorigen Monat, hatten wir dann den Präsidenten des SV Waldhof zu Gast, Dr. Mario Nöll. Fand ich auch überraschend, sehr, sehr nett. Ich habe mir es eigentlich komplizierter und schwieriger vorgestellt mit ihm. Aber
allerdings, das war wirklich sehr überraschend. Vor allem hatten wir auch mal ein anderes Erlebnis. Na egal. Naja,
du musst nicht alles erraten.
Aber man macht sich also seine Gedanken und dann sitzt man den Menschen gegenüber und denkt sich, mein Gott, was ein netter Typ, total smart, auch kompetenter Eindruck und so. Es war also,
auch wenn seine Ausführungen immer ein bisschen lang geraten sind.
Das liegt zum einen daran, dass er Rechtsanwalt ist, zum anderen befindet er sich in einer sehr schwierigen Situation. Er hat nämlich zum einen einen sehr einflussreichen Mäzen in der Nähe hier sitzen, zum anderen irgendwelche andere Leute, die auch viel Macht und Einfluss haben oder haben wollen. Das heißt, er muss seine Worte schon sehr, sehr sorgfältig wählen und dementsprechend redet er vielleicht auch ein bisschen lang außen rum, um da nicht so direkt auf den richtigen Punkt zu kommen.
Ja, ich hatte drei Stücke von ihm ausgewählt. Ich glaube, es rankt nur noch für eins. Es geht nämlich am längsten und das war eigentlich das Wichtigste, irgendwie, über das er geredet hat. Das ist nämlich hier der letzte Track, den wir hier haben. Lass mich gerade mal schauen, Nummer 15. Da nimmt er nämlich Stellung zu allem, was dich besonders interessiert hatte. Irgendwie nämlich zum Verhältnis, sein Verhältnis zum Herrn Haupt, sein Verhältnis zur TSG Hoffenheim und so weiter. Ich würde sagen, wir hören uns kurz an. Beziehungsweise etwas länger an, 6:12. Eine Frage.
Eine Frage, super.
Und hören uns dann kurz wieder, bevor der Bernhard dann dran ist.
Jo. Ich glaube, das ist mittlerweile auch der Tenor innerhalb der Fangemeinschaft. Jetzt sind wir ja doch mittendrin im Thema Hoffenheim und dann würde ich doch auch ganz gerne mal von Ihnen wissen, wie ist denn überhaupt die Vereinbarung oder gibt es überhaupt eine Vereinbarung auf eine Zusammenarbeit in den nächsten Jahren? Könnte die aussehen oder wie ist die geplant?
Also eine Sache muss ich mal dazu sagen. Bisher ist einzig und allein Geld geflossen von Hoffenheim auf das Konto von Waldhof Mannheim. Und es existiert überhaupt keine Vereinbarung zum jetzigen Zeitpunkt. Es bestehen Gentleman's Agreements, wenn Sie das so nennen wollen. Aber es zeigt doch auch, dass es da wirklich in erster Linie darum geht, uns zu helfen, hier wirklich auch einer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, dass das in erster Linie die Triebfeder des Handelns hier ist.
Und also da muss ich jetzt doch mal leider ein bisschen unterbrechen. Also ja. Meine persönliche Ansicht ist natürlich, dass der Herr Hopp im Prinzip natürlich selbstverständlich machen kann mit seinem Geld, was er will, und sein Engagement ist aller Ehren wert. Das will ich auch in keinster Weise in Abrede stellen. Ich habe mich allerdings damals ein bisschen geärgert, und zwar genau über den Zeitpunkt, den Sie vorher auch angesprochen haben, der auch Ihr Engagement im Prinzip hervorgerufen hat. Das war nämlich die Tatsache, dass diese Metropolregion eigentlich gedacht hatte, sie engagiert sich wieder ein bisschen mehr, um die Region in den bezahlten Fußball zu bekommen. Und damit ist dann auch ein bisschen geliebäugelt worden, meiner Interpretation nach, dass der SV Waldhof davon profitieren könnte. Und der Herr Hopp hat dann meiner Ansicht nach eher doch die beleidigte Leberwurst gespielt und innerhalb von 3 Tagen gesagt, so, und jetzt brauche ich mir ein eigenes Stadion und jetzt gehe ich in den bezahlten Fußball, auch sein gutes Recht. Aber was mich ein bisschen stört dabei ist, dass ich das Gefühl habe, dass da unter Umständen auch ein bisschen Druck ausgeübt wird auf mögliche Sponsoren, die eigentlich auch bereit gewesen wären, uns zu unterstützen. Und dasselbe ist im Prinzip, wenn ich jetzt an das Stadion denke, da höre ich jetzt schon irgendwie die ersten Stimmen, das ist nicht auf Dauer nicht alleine zu finanzieren. Tja, da muss ich sagen, das hätte man sich aber auch ein bisschen vorher überlegen können. Also das sind doch im Prinzip auch wieder Sponsoren, die dann im Prinzip von uns irgendwie abspringen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob nicht immer die zweite oder vielleicht sogar dritte Geige spielen. Können Sie meine Bedenken verstehen?
Zunächst mal muss ich sagen, dass ich die Bedenken voll und ganz verstehen kann, weil ich genau so gedacht habe damals. Ich habe genau so diese Pressemitteilung verfolgt. MVV möchte auch sich da federführend beteiligen, Waldhof Mannheim wieder nach oben zu bringen. Dann gab es so ein ominöses Gespräch zwischen Herrn Schulten und Herrn Hopp. Nachdem dann diese Entscheidung revidiert worden ist. Ich kenne mittlerweile aber die Hintergründe und muss sagen, wenn man die andere Seite kennt, dann stellt sich das auf einmal ganz anders dar. Mhm. Herr Hopp hat diesen Plan, den nächsten Schritt zu gehen, zu dieser Zeit schon längst gehabt. Er hat ihn nur nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Er hat damals auch eng kooperiert mit der MVV, die standen ja damals schon auf der Brust, waren Hauptsponsor. Und es ist nun eine ganz schwierige Situation, wem schiebe ich jetzt den schwarzen Peter zu? Deswegen will ich da gar nicht näher im Wesentlichen drauf eingehen, aber wenn ich doch einen Partner habe in der Branche, mit dem ich gut zusammenarbeite, dann erwarte ich doch zumindest mal, dass da eine gewisse Kommunikation im Vorfeld stattfindet. Wer da im Einzelnen ein Gespräch zu wenig geführt hat, bevor er an die Presse gegangen ist oder auch nicht, kann ich jetzt im Nachhinein nicht beurteilen. Aber es ist wohl so gewesen, dass die MVV auch ohne jede böse Absicht sich einfach schlicht nicht vorstellen konnte, dass Herr Hopp Pläne hat, die wirklich weit über das hinausgehen, was zum damaligen Zeitpunkt kommuniziert war. Und deswegen auch gar nicht, aber nicht aus böser Absicht, sondern man hat es einfach versäumt, da ein Gespräch zu führen. Und Herr Hopp fühlte sich einfach durch diese Presseäußerung etwas übergangen, aber nicht durch den SV Waldhof, sondern einfach nur von seinem Partner und war dann etwas irritiert. Was aber auch, wenn man sich mal in die Situation reinversetzt, doch durchaus verständlich ist. Und dann wurde einfach nur im Nachgang die MVV in Kenntnis gesetzt über die Pläne, die man in Hoffenheim hat, die aber, wie gesagt, schon lange in der Schublade waren. Und die MVV hat daraufhin eine rationale Entscheidung, eine ökonomische Entscheidung getroffen und gesagt, okay, das wussten wir natürlich nicht, dass du, sag ich jetzt mal, solche Pläne in der Schublade hast. Ich meine, dann ist doch klar, dann gehen wir doch bei dir, machen wir doch bei dir mit, weil da sind wir ja erstens viel schneller wieder oben und zweitens haben wir einen potenten Partner, das schont vielleicht dann auch unsere Ressourcen. Und so war das letztlich, ohne dass da Druck ausgeübt wurde. Es wurde einfach nur eine Entscheidungsalternative von Herrn Hopp aufgezeigt, mit der vorher keiner gerechnet hatte. Und die MVV hat daraufhin sich eben für Hoffenheim entschieden. Und Herr Hopp hatte zu keiner Zeit Aversion oder Abneigung gegen Waldhof. Er wollte uns da keinen reinwürgen. Es war eher so eine bisschen persönliche Sache, dass er sich da, wie ich aber auch finde, verständlicherweise eben kurzzeitig übergangen fühlte und dann einfach da sein Konzept eben der Öffentlichkeit vorgestellt hat, weil er dann natürlich durch diese Äußerung auch irgendwo in Zugzwang versetzt worden ist. Ist ganz klar.
Ja, ein bisschen eine längere Ausführung vom Herrn Nöll. Was sagst du ganz kurz zum Herrn Hopp?
Ja, zum Herrn Hopp sage ich jetzt gar nichts, aber zumindest so lang war seine Antwort ja nicht. Immerhin habe ich mein Statement ja auch noch 2 Minuten reingedrückt. Von daher war es jetzt nicht, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Nochmal zum Herrn Nöll. Ich finde eigentlich, dass er einen ziemlich guten Job macht und wir haben uns auch mit ihm noch lange unterhalten. Das macht, das macht doch wirklich alles einen sehr guten Eindruck. Wir haben das ein oder andere ein bisschen moniert, zum Beispiel die eingetretenen Scheiben im Stadion, was wir wirklich ziemlich ätzend finden, dass eigene Fans aufgrund ihrer Frustration da bei uns im Stadion die Scheiben eintreten Und keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich durch unsere Anregung war oder wie auch immer. Aber als wir jetzt nächste Mal im Stadion waren, war das repariert und oder zumindest mal provisorisch abgedeckt. Und auch bei allem anderen hat man das Gefühl, dass er eigentlich sehr zielstrebig arbeitet. Ich mache mir eigentlich große Hoffnungen, dass da ein bisschen Professionalität in die Vereinsführung gekommen ist mit Herrn Lamm und Herrn Nöll. Ich glaube, das ist ja auch ein Glücksfall. Zumindest so, wie es sich jetzt für mich bis jetzt abzeichnet.
Ja, das war unser Best-of 2007.
Ja, gute Idee, Ivo.
Ich hoffe, dieses Jahr wird genauso spannend.
Ja, und erfolgreich, genauso erfolgreich muss es werden.
Genau, und ja, der Bernhard ist gleich dran. Wir haben nur noch eine knappe Minute irgendwie.
Ja, da möchten wir auch zumindest nochmal auf die Dauerkartenaktion zu sprechen kommen, die der Verein dieses jetzt bis Mitte Februar noch laufen hat.
Bis zum Rückrundenbeginn,
ja. Ja, also, liebe Hörer, die nicht zum Bermuda, die normalerweise nicht zum Waldhof geht, es macht gerade wieder sehr, sehr viel Spaß, zum Waldhof zu gehen. Erfolgsfans sind sehr gern gesehen, vor allem wenn sie Geld mitbringen, und wenn sie nur halb so viel Geld mitbringen, ist auch okay. Also zwei Leute, zwei Dauerkarten zum Preis von einer ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Angebot. Überlegt euch das, ihr seht erfolgreichen Fußball in einer netten, angenehmen Atmosphäre. Auf der Tribüne, auf der Ost wird es langsam eng, freut uns.
Genau.
So soll es sein.
Ab 42 Euro gibt es die. So, jetzt müssen wir uns sputen. Unsere nächste Sendung findet vor Rückrundenbeginn statt. Dann hoffentlich wieder mit Live-Studio-Gast am 6. Februar.
Ja, Wünsche könnt ihr äußern. Wen wollt ihr haben? Und ja, dann bis dahin.
Und am Mikrofon waren live jetzt der Dash.
Und der Ivo.
Und wir hören uns im Februar.
Ciao.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.